Ja, herzlich willkommen zum 25. Eintracht Frankfurt Podcast. Heute mit dabei die Alex.
Hallo.
Und der Marvin.
Hallo.
Mir fällt gerade so auf, das ist ja so eine kleine Jubiläumsfolge eigentlich. 25 Stück ist schon ordentlich.
Respekt, ja. Ist schon was.
Ja.
Ja.
Was wir heute noch veröffentlicht haben, wo wir auch schon viel positive Rückmeldungen für bekommen haben, ist mal wieder eine neue Folge Eintracht Frankfurt Podcast TV, sprich Video. Wir waren mal wieder beim Training, die Alex und ich, haben mal wieder so ein bisschen uns angeguckt, wie die Mannschaft da unterwegs ist, haben ein paar Stimmen eingefangen. Diesmal haben uns Zlatan Bajramovic und Michael Skibbe ein kurzes Interview gegeben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt oder es völlig unverständlicherweise an euch vorübergegangen ist, dass es sowas überhaupt gibt, dann schaut euch das doch nochmal an. Wir verlinken es auf dem Blog, beziehungsweise ist es ja eh schon. Bei iTunes findet ihr das auch und ja, bislang die Rückmeldungen alle sehr positiv, zumindest die bei mir angekommen sind. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt auch keine allzu negativen gehört habt.
Ne, bis jetzt wurden wir dafür wirklich ausnahmslos gelobt. Ich finde es auch selber gut geworden. Also auch wenn man sich selber nicht so loben sollte und ich immer auch gewöhnungsbedürftig finde, mich selber irgendwie auf Video zu sehen, ich finde es echt gut geworden. Das Skibbe ist super sympathisch rübergekommen. Ich finde, das Video ist genau die richtige Länge, dass es Spaß macht zu gucken. Es ist ein bisschen was Witziges dabei. Also wer es noch nicht gesehen hat, angucken lohnt sich.
Also ihr habt es echt gut gemacht. Ehre, wem Ehre gebührt. Angucken ist Pflicht auf jeden Fall. Mit einem sehr sympathischen Skibbe. Da verpasst man was, wenn man es nicht gesehen hat.
Ansonsten haben wir ja generell auch so relativ viel oder relativ oft jetzt positives Feedback bekommen. Das, was mir so am stärksten in Erinnerung geblieben ist, ist das, was das Stadtkind in seinem Blog erwähnt hat, wo er gesagt hat, wir sind der Doppelpass für Eintracht-Fans. Kann ich mitleben.
Da hat er auch nicht ganz unrecht, ne? Also so ein bisschen was im Doppelpass-Stil hat es schon, was wir hier machen.
Ja, der ein oder andere darf ja auch immer mal Geld bezahlen. Also von daher kommt das, glaube ich, auch ganz gut hin.
Wir trinken eindeutig zu wenig Weizenbier dafür.
Ja, ah, da kann ich auch berichten. Das ist im Doppelpass, ist das immer alkoholfrei.
Ah, siehst du, das ist auch langweilig. Naja, gut. sollten wir lieber, ja genau, ich muss mir demnächst nochmal einen Adlershoppen trinken und dann trinkt jeder von uns neben der virtuellen Gemeinschaft hier dann noch ein, dann geht's das richtig rund, ne?
Bei so manchen da im Doppelpass bin ich mir nicht sicher, ob das Bier wirklich alkoholfrei ist.
Na gut, beim Lattek weiß man sowieso nicht. Also ich meine, der Lattek ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, der labert ja auch nur noch Mist und ist auch komplett uninformiert, so habe ich zumindest das Gefühl, ja. Ja, also ich wohne ja in Köln und wer ist denn da gerade Trainer? Aber das ist kein guter Job, den die ja gerade machen. Also es hat überhaupt keine Ahnung mehr, der Junge, aber gut.
Ja, ich glaube, der ist ein bisschen über die Zeit raus. Der ist ja auch schon, wie alt ist denn der? Fast 100.
Das ist wirklich antik schon, der Kerl. Ja, definitiv. Ja. Ich weiß nicht, bei dem hieß es damals, glaube ich, auch noch gar nicht Fußball, sondern irgendwie, was weiß ich, hat irgendwie eine ganz andere Bezeichnung damals noch gehabt. Das war bestimmt nicht Fußball oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Ah, ja. Er ist übrigens 75.
Okay. Ah. Ja, liegst ja mit deinen fast 100 nicht so ganz, ganz stark daneben. Passt ja irgendwo. Jedenfalls danken wir dem Stadtkind für die freundliche Erwähnung in seinem Blog. Ihr könnt da auch mal reingucken, der fasst da immer mal so ein paar Spieltage der Eintracht zusammen und schreibt da so ein bisschen seine Meinung dazu, hat, wie ich finde, viel Lesenswertes drin. Stadtkindffm.wordpress.com, glaube ich. Ich verlinke es dann aber auch einfach nochmal und ja, schaut da mal rein, kann man durchaus lesen. Ansonsten gab es die Woche noch einen kleinen Weltrekord. Weltrekord im Playfire Club, diesem kleinen Online-Flash-Fußballspiel, was wir da letzte Woche ja kurz erwähnt hatten, war am Montag zum 111. Geburtstag der Diva und ja, wie nicht anders zu erwarten, Weltrekord geknackt in, was haben sie da geschrieben, 715 Minuten, haben damit die Zeit bis zu diesen 2,1 Milliarden Punkten um fast ein Drittel verbessert, also schon recht ordentlich, haben glaube ich auch über 700 Leute mitgemacht. Ich habe auch mal so eine Stunde da rumgeklickt und mal so eine Million Punkte da irgendwie beigesteuert, was natürlich, wenn man so sieht, was da so manch einer an Punkten geschossen hat, mit fast 50 Millionen ist das schon fast nichts.
Aber immerhin.
Ja. Was soll das sein? Ich hatte am Montag noch Urlaub, also
um Gottes Willen. Ja. Okay, dann.
Ansonsten hätte das nie im Leben funktioniert. Aber das, was ich so gelesen hatte, was an Feedback von denen, die für die anderen Vereine mitgemacht haben, war auch recht positiv, ging von einem einfachen herzlichen Glückwunsch über ein ihr seid völlig bekloppt bis zu einem riesengroßen Respekt. Also da war viel an Meinung drin. Sollten wir aber auf jeden Fall einfach mal erwähnt haben, denke ich. Ja, kommen wir doch vielleicht einfach zu dem wesentlichen Rückblick auf das Spiel gegen St. Pauli. Ich habe es mir mal wieder nicht anschauen können, leider Gottes. Habe mir jetzt nur die Tore im Nachhinein angeguckt bei Sky Online. Ich bin mir bei manchen Toren nicht so wirklich im Klaren, wie die da entstanden sind. Ich weiß nicht, ihr habt es live gesehen. Habt ihr da mehr mitbekommen?
Also ich habe das Spiel auch nur in der Wiederholung bei Sky gesehen. Ich glaube 2 Tage später erst. Aber das 1-0 ist mir, ich habe mehrmals zurückgespult, nochmal geguckt, mir das Tor immer und immer wieder angeguckt. Ich habe keine Ahnung, wie der Ball über die Linie gegangen ist zum 1-0 hier in der 4. Minute für St. Pauli. Also der ist ja irgendwie von hinten irgendwie gerade gelaufen und trotzdem hinter der Linie angekommen. Ist mir ein absolutes Rätsel, wie das physikalisch machbar ist.
Tja, also ich muss sagen, ich hab mir das Spiel live angeguckt halt bei Sky und das Tor war natürlich auch, wie soll ich sagen, es war ein Zufallsprodukt, wie sie den Ball dann hinter der Linie gedrückt haben. Das war jetzt auch spielerisch natürlich nicht herausgespielt, wir haben aber wieder feststellen lassen und man hat wieder gemerkt, dass wir bei Ecken und Freistößen doch anfällig sind in der Abwehr. Ich glaube, der Nikolov sah da auch nicht so ganz so gut aus, aber das kann halt mal passieren. Aber danach hast du gemerkt, dass es nur ein Spiel war, wo du dich reinkämpfen musst, weil mit spielerischen Mitteln kam die Eintracht gar nicht weit. St. Pauli hat halt die Räume sehr eng zugemacht und das haben sie auch richtig gut gemacht. Und ich habe mir schon gedacht, das kann ein knappes Ding werden.
Ja, wurde es ja auch noch. Das Ergebnis ist ja auch so ein bisschen verfälschend, wenn man jetzt nur hört, Eintracht 3-1 gegen St. Pauli gewonnen in St. Pauli. Denkt man könnte zufrieden sein, aber das war deutlich enger, wie das Ergebnis den Anschein hat. Ich meine, wir haben den Elfer bekommen. Den kann man pfeifen, muss man aber nicht pfeifen. Die gelb-rote Karte war völlig zu Recht. Also das war ein ganz rüdes Foul. Und von daher waren sie zu Recht in der Unterzahl. Aber die Situation nach dem gegebenen Elfmeter war ja auch ein bisschen umstritten. Und wenn er da nicht die gelbe Karte fürs Meckern bekommen hätte, dann wäre es auch nachher keine gelb-rote beim Foul gegen Russ geworden. Und damit waren wir halt in der Überzahl, wo es uns dann ein bisschen leichter gefallen ist, weil sie da nicht mehr ganz so eng die Räume zustellen konnten. Aber so viel deutlich, ja, also so deutlich wie das Ergebnis war, fand ich den Spielverlauf nicht. Ich fand es war eng, wir hatten ein paar ganz glückliche Umstände dabei, die uns ein bisschen geholfen haben. Und das Ding, was der Kayo dann in der 90. reingemacht hat, das war ja auch mehr Zufall wie...
Ja gut, man muss auch sagen, St. Pauli hat aber jetzt auch in der zweiten Hälfte kaum noch Chancen entwickelt, aber man hat halt gemerkt, mir war klar, dass auch in der ersten Halbzeit war mir ganz klar, die Eintracht kann das Spiel nur rumreißen durch eine glückliche Aktion. Das heißt, das habe ich zu meinen Freunden gesagt, entweder St. Pauli schießt jetzt für uns ein Eigentor oder wir bekommen einen Elfmeter. Ja? Das war so eine Situation und so musste es auch laufen. Und postwendend war es zum Glück dann auch so, dass wir dann in der zweiten Halbzeit, einen Elfmeter bekommen haben und das hat den ganzen Spielverlauf dann halt auf den Kopf gestellt. Und danach ging es halt auch. Ich meine, die Eintracht muss auch sagen, hat geschickt gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt auch auf gelbe Karten gespielt haben für St. Pauli, aber man hat gemerkt, dass die Spieler von St. Pauli nach dem 1-1, nach dem Elfmeter komplett konfus waren. Und das haben die Spieler der Eintracht halt auch gut ausgenutzt, um die Konfusion weiter voranzutreiben. Also Amor, ich weiß auch nicht, was der sich dabei denkt. Das ist auch so ein Heißsporn und das hat die Eintracht einfach ganz gut ausgenutzt. Die gelb-rote Karte war dann für mich ohne Frage berechtigt. Hätten wir sowieso vielleicht auch davor, also bei dem Foul an Russ, hätten wir sowieso vielleicht was anderes geben können auch. Aber gut, und dann hat es die Eintracht halt mit ein bisschen Glück und halt Effizienz da noch genutzt. Zum Glück haben wir einen Gekas, sonst wäre es wahrscheinlich nicht so ausgegangen.
Also bei dem Elfmeter, was ich so gesehen habe, gab es ja so ein bisschen Diskussion, wer jetzt schießen darf. Altintop wollte ja wohl und war mit dem Ball schon so halb auf dem Weg und dann kam Kickers und hat ihm den Ball erstmal weggenommen, so frei nach dem Motto, Moment, das mach ich mal schön brav selbst. Da kann man ja so ein bisschen zweigeteilter Meinung sein. Wir haben ja letzte Woche über das Thema gefaulter Spieler soll nicht den Elfmeterschießen diskutiert. Und, den fand ich jetzt auch nicht so astrein. Also ich habe mir auch zweimal anschauen müssen da. Ich hatte auch, oder war der Meinung, wenn er da ein bisschen zur Feste draufgehauen hätte, wäre das Ding auch locker mal über die Latte gegangen. Also da war auch nicht viel Luft.
Echt?
Hat einer von
Fand
euch
ihr,
das Heimspiel gesehen? Sorry.
Nee. Nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, ihr fandet den nicht souverän. Ich fand, der war komplett souverän geschossen. Den hat er einfach voll oben reingeballert. Also ich fand, das war eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Aber ich habe das halt auch nur da live gesehen. Ich habe die Wiederholung jetzt gar nicht gesehen. Aber für mich war, hab da gar keine Bedenken gehabt, dass er den reinschiebt. Ne? Aber Alex, du wolltest was erzählen beim Heimspiel.
Aber jetzt erst nochmal zurück auf den Elfmeter zurück. Ich sehe es ähnlich wie der René. Klar, der Ball, der war unhaltbar gewesen, weil er halt eben oben ins Eck gegangen ist und jeder Torhüter zu dem Zeitpunkt halt schon unten ist. Also der war wirklich unhaltbar geschossen. Aber die Chancen standen auch gut, dass er drüber geht. Also ich musste auch ein bisschen die Luft anhalten.
Ja, aber so ein Ding kann halt auch echt nur der Kickers dann so reinschießen. Ich sage jetzt mal in der Mannschaft, jeder andere, der den mit Vollspann schießt, also jetzt nichts gegen Köhler oder so, ja, aber der hätte wahrscheinlich wirklich oben drüber gerasselt und der Altintop auch. Der Altintop kann auch keine starken Schüsse schießen, sondern muss es auch eher gefühlvoll machen. Das haben wir auch beim Tor gesehen, bei Elfmeter, den er verwandelt hat gegen Hamburg, der war ja auch nicht stark, nicht festgeschossen, sondern eher platziert. Ne? Also da habt ihr schon recht, das kann auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Gehen, ne? Aber gut, wir sollen froh sein, dass der Kickers das kurz vor der Pause das 1-1 gemacht hat und dann war der Spielverlauf ein bisschen anders zum Glück.
Ja, taktisch wichtiges Tor. Was
auf
jeden Fall
so.
Auf jeden Fall genial gemacht hat, auch in oder beziehungsweise auch genial vom Schwegler vorbereitet war, war ja dann nachher das 2-1. Also da diesen weiten Pass in den Lauf und wie Gekas das Ding dann da angenommen, nochmal ein Stück zur Seite und dann reingespielt hat, das war ja schon große Kunst.
Einmalig. Hammer. War richtig, richtig gut. Es war ein richtig, richtig guter Spielzug, den auch wahrscheinlich nur die beiden Personen dementsprechend verwerten konnte. War richtig klasse gemacht. Hammer. Da hat man gesehen, dass ja.
Schwegler hat sowieso ein gutes Spiel gemacht. Also, wenn alle Spiele so laufen wie das, was er in St. Pauli gezeigt hat, nehme ich sämtliche Kritik der letzten Wochen zurück. Wenn er weiter so spielt wie jetzt gegen St. Pauli, dann ist er wieder auf einem guten Weg zu seiner alten Form zurückfinden. Ich fand, diesmal hat er wirklich viele Ballkontakte gehabt, die er auch verwertet hat, wo er auch wieder gutes Offensivspiel eröffnet hat und nicht einfach nach links und rechts geschoben hat. Also ich war durchaus angetan von dem, was er gezeigt hat.
Ich bin sowieso am Überlegen, ob wir einen Tick zu kritisch sehen. Also, weil... Also ich habe ja auch mich deiner Kritik immer angeschlossen, beziehungsweise wir haben uns gegenseitig mit Kritik überboten an Schwegler. Es gibt aber auch viele andere Fans, mit denen ich gesprochen habe, die das gar nicht so kritisch gesehen haben, die ihn über die ganze Zeit weg recht positiv gesehen haben. Aber ich muss auch sagen, also die Kritik, die wir ihm gegenübergebracht haben, fand ich auch berechtigt. Aber das Spiel gegen St. Pauli war wirklich auf jeden Fall eine Besserung. Und ich hoffe halt, dass es jetzt gegen Wolfsburg, dass er dann anknüpfen kann, weil das wird halt immer wichtiger. Gerade wenn Chris halt ausfällt, dass er die Umschaltzentrale von der Defensive in der Offensive halt auch gut ausführen kann. Ne?
Ich bin mir da gar nicht so sicher, wo ich es gelesen habe, aber in irgendeiner Zeitung stand diese Woche auch eine Lobeshymne auf den Schwegler. Ich glaube, in der Bild war es. In der Bild hatten sie Entschuldigung, ich durfte es nicht aussprechen. In der BILD hatten sie einen Artikel gehabt, ob die Eintracht den Schwegler halten kann. Hatten da angeblich auch ein Interview mit ihm drin, wo er so ein paar blöde Sprüche gelassen hat. So, naja, er hätte da noch so ein paar Sachen im Hinterkopf, die er sich gemerkt hätte und das nicht alles so toll sei. Und da haben sie wirklich große Lobeshymnen auf ihn gesungen und was der auch bis jetzt in der Saison an Spielen geleistet hätte und wie gut er gewesen wäre und dass er seine Leistung von der letzten Saison nochmal überboten hat. Also ich scheine mit meiner Meinung, dass ich unzufrieden war mit ihm in den ersten Spielen, tatsächlich sehr alleine dazustehen. Bin
Immerhin
aber
wir beide.
Nach wie vor davon überzeugt, im Recht zu sein.
Vielleicht haben wir da auch einfach mehr Überblick.
Also ich glaube, zu kritisch, also sind wir in dem Thema definitiv nicht. Wir haben halt eine etwas speziellere Meinung, wie vielleicht der eine oder andere Sportjournalist für die gedruckte Presse. Ich bin definitiv auch der Meinung, dass er am Anfang bei weitem nicht die Leistung gezeigt hat, die er im letzten Jahr gezeigt hat. Er ist jetzt anscheinend sicherlich auf einem guten Weg. Und dann so Aussagen da zu treffen, wie von wegen, es gab einige Sachen, die ihm nicht so gefallen haben. Ja, meine Güte, der spielt Fußball. Wenn der schlecht spielt, wird er ausgepfiffen. Wenn er genial spielt, wird er in den Himmel gelobt. So ist das nun mal im Fußball. Wenn er damit nicht klarkommt, hat er einen falschen Beruf gewählt.
Oh, dazu hat sich heute Morgen der Herr Schmadtke von Hannover 96 im ZDF-Frühstücksfernsehen geäußert, dass er total enttäuscht wäre, dass seit dem Tod von Robert Enke sich in der Hinsicht nichts geändert hätte.
Ja, da kann er auch enttäuscht sein, aber blöd ist, dass in Hannover, gerade da, bei der gemacht wurde, wo sie aufgehört haben. Ich meine, da muss man auch echt mal sich selbst an die Nase fassen. Das war in Hannover, haben sie selbst einfach so weitergemacht und da wurden doch auch alle Spieler wieder mit schlechten Noten bewertet und auch die Fans in Hannover haben eigentlich am Ende der Rückserie dann auch wieder oftmals gepfiffen und auch hier bei dem Spiel, DFB-Pokalspiel, wo sie in der ersten Runde rausgeflogen sind, da sind auch schon wieder Bengalos angezündet worden. Also da müssen sie sich selbst an die eigene Nase greifen. Und Fußball ist halt ein heftiger Sport und da hat auch das, hat auch genau das Gleiche, hat auch der Adler gesagt, der halt auch gemeint hat, dass sich nicht viel geändert hat. Es ist bei einigen Clubs ist es natürlich relativ immens, dass die Erwartungshaltung relativ groß ist, wie bei Bayern, wenn es beim 1-0 gegen Freiburg nicht so läuft, ja, dann da wird dann gleich schon gepfiffen. Aber bei der Eintracht oder so ist es ja jetzt nicht unbedingt der Fall. Wann pfeifen wir mal? Das war wirklich, glaube ich, nur gegen Freiburg der Fall, als wir in der 90. Minute verloren haben, oder?
Ja.
Ja, Bayern ist jetzt auch nicht das ideale Beispiel. Das sind erfolgsverwöhnte Fans. Also das ist dann nun mal einfach so.
Ja, und du musst auch mit dem Druck umgehen können, wenn du als Spieler da hingehst. Weißt du, was ich meine? Das ist halt das Problem. Und das siehst du auch bei Gomez, der damit voll zu kämpfen hat. Da weiß ich nicht, ob das überhaupt Sinn macht, dass er dann überhaupt dahin gewechselt ist. Du musst diesem Druck standhalten können. Als Profifußballer bekommst du auch genug Geld dafür. Und zur Not nimmst du ja einen Psychiater, das auch wenn es blöd klingt, ja, aber.
Ja, es ist nun mal ein Sport, wo es um viele Emotionen geht. Das ist nichts weiter als moderner Gladiatorenkampf. Nur, dass die halt die Löwen heutzutage weglassen.
Ja, die sind ja
Manchen
in der
Fällen ein
zweiten
bisschen
Liga.
schade.
Die sind eh in der zweiten Liga. Insofern.
Allein dafür hättest du eigentlich für diesen schlechten Witz 2 € verdient, weißt du das?
Ja,
Aber ich habe heute meinen guten
ahne.
Tag.
Na, wir können den Studenten ja hier jetzt Geld aus der Tasche ziehen.
Auch in der war. Ja, aber ich meine, da wird gepfiffen, da wird gejubelt. Das ist, glaube ich, alles nichts Tragisches. Dass da Bengalos dann mal fliegen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ansonsten ist da halt einfach Emotion drin. Und damit müssen die zurechtkommen. Das ist halt einfach bei dem Sport so.
Ja. Und bei Schwegler weiß ich halt nicht, ob das Interview Sachen anspricht, die intern gelaufen sind oder von den Fans, weil bei den Fans kann sich der Schwegler wirklich nicht beschweren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwann mal großartig gegen Schwegler gepöbelt wurde. Also da muss er selbst mal die Kirche im Dorf lassen. Es kann sein, dass intern irgendwas vielleicht mal nicht so gelaufen ist, wie er sich vorgestellt hat. Und da wissen wir ja eh nicht genau Bescheid. Ja? Aber im Endeffekt macht die Bild halt immer viel Trara um relativ wenig.
Ja, der ganze Passus, ich habe es hier gerade nochmal aufgemacht, ganze Passus sagt, der Schweizer schweigt zum Thema seiner Zukunft in Frankfurt, sagt nur andeutend, ich habe da was im Hinterkopf, was mir nicht gefallen hat. Also ist natürlich, ja, der Satz, der kann aus jedem Zusammenhang rausgerissen sein.
Genau.
Mit ein paar Worten drumherum hat die Bild ihren Aufmacher, von daher, also ich gebe dem nicht allzu viel Bedeutung zu. Und ich glaube auch nicht, dass wir den Schwegler vorzeitig verlieren werden. Nichtsdestotrotz, sein Vertrag läuft 2012 aus. Der Bruchhagen sollte mal anfangen, was er mit Sicherheit auch schon getan hat, das eine oder andere Gespräch mit ihm zu führen, weil er ist nicht der Schlechteste und lohnt sich auf jeden Fall, den zu behalten.
Ich
gehe davon aus, dass der da schon die ein oder andere Andeutung gemacht hat und schon angedeutet hat, wieder 10% vom Gehalt abzuziehen oder irgendwie sowas. Also, kennen ja unseren alten Sparfuchs.
Ja, wobei mit dem Schwegler, das wäre natürlich auch mal ein Spieler, mit dem er Geld verdienen könnte, ne? Für 750.000 gekauft, heute Marktwert, ich weiß nicht, sagt ein Transfermarkt dazu, mit Sicherheit 2, 3 Millionen. Da wäre natürlich auch mal ein Spieler, mit dem wir Geld verdient hätten.
Ja, aber dann hast du auch wieder eine Lücke da drin, die du in irgendeiner Weise wieder schließen musst. Und das ist dann halt einfach ja auch wieder so ein Thema. Ich meine, wir haben zwar defensives Mittelfeld, aber willst du dann wirklich dann, auch wenn du dann 2 Millionen verdient hast, dann einen Clark dahinstellen?
Ne, auf keinen Fall. Also ein Clark ist ein Defensivspieler, ja, aber überhaupt nicht mit dem Schwegler zu vergleichen. Also der kann die Position niemals übernehmen.
Das kommt aber auch maßgeblich darauf an, wie die Ambitionen halt auch sind oder der Ausgang dieser Saison wird maßgeblich dafür sein, ob er verlängert oder nicht. Ich meine, das ist doch ganz klar, wenn wir jetzt irgendwie in den UEFA Cup rutschen oder also beziehungsweise in den Europapokal oder in die Euroleague, meine Güte, wie das halt jetzt heißt, dann wird er auch sicher eher bleiben. Aber wenn wir wieder auf Platz 10, 11 landen, dann ist es halt für einen ambitionierten Spieler, der mittlerweile auch in der Schweiz Nationalmannschaft Stamm spielt, natürlich eine Sache, wo er sich überlegen muss, okay, wechsle ich nicht vielleicht zu einem Top-Club, wie sein Kandidat oder sein Gegner auf der gleichen Position, der Gökhan Inler, der auch bei Udinese Calcio spielt, was ein Verein ist, der halt auch immer eine internationale Ambition hat. Allein auf Nationalmannschaftsebene muss man sich halt dann die Frage stellen. Ja? Aber das ist eine Sache, die jetzt zu beurteilen, fällt schwer. Am Ende müssen wir sehen, wenn wir im UEFA Cup landen, ist die Sache eh gegessen, er wird auf jeden Fall verlängern.
Die Frage stellt sich nicht, weil die Alex ja eigentlich Anfang des Jahres Meisterschaft und Einzug in die Champions League vorausgesagt hat. Also von daher spielen dann, wir das sowieso international.
Dann bin ich beruhigt. Der Schwegler hat ja auch nichts zu verlieren. Also ist ja noch ein ganz junger Spieler. Frankfurt ist ja im Prinzip auch jetzt seine zweite größere Station, die er gemacht hat. Von daher nochmal eine Saison dran zu hängen, würde mit Sicherheit nicht schaden. Also er hat noch alle Zeit der Welt. Er hat bei Frankfurt jetzt auch die Möglichkeit, ich hoffe, dass die Entwicklung nach oben so weitergeht, wie es bis jetzt angefangen hat, mit der Mannschaft zu wachsen, sich selber zu festigen. Und bei Leverkusen kam er nicht oft zum Einsatz. Das ist im Prinzip jetzt seine zweite wirkliche Bundesliga-Saison als Stammspieler, als Fußballprofi. Also da soll er auch mal ein bisschen langsam machen. Ich habe gerade genau mal geguckt, auf dem Transfermarkt wird er mit 4 Millionen bewertet. Wenn er noch 2-3 Jahre gut bei der Eintracht spielt, dann wird es mit Sicherheit nicht nach unten gehen. Und ich glaube, der hat noch alle Chancen dieser Welt und muss da keine Hektik an den Tag legen.
Genau, weil allein von Leverkusen hätte er jetzt nämlich nicht zu einem internationalen Top-Verein wechseln können. Das muss man mir auch ganz klar so sagen. Die Profilierung hat jetzt erst in Frankfurt stattgefunden, weil die paar Spiele, die er für Leverkusen gemacht hat, die haben jetzt bis auf bei ein paar Kennern oder so, die um sein können und wussten, wie halt der Skippe, keinen großartigen Eindruck hinterlassen. Also da muss man auch ein bisschen Dankbarkeit und Rationalität walten lassen und dann erstmal lieber nochmal bei der Eintracht bleiben, weil das ist nicht das schlechteste Pflaster und wir sollten auch dauerhaft nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dass es nicht ganz so krass wird für ihn und das ist ein gutes Pflaster zum Weiterbilden, auch für so einen Spieler.
Ja. Ansonsten gab es ja die Woche noch so ein paar Wechselgerüchte eigentlich nicht, sondern eigentlich mehr Wechselaussagen. Marcel Heller jetzt so zum Beispiel im Speziellen. Ich meine, der hatte ja vor 3 oder 4 Spielen schon mal gesagt, er wartet jetzt die nächsten Spiele oder die nächsten Wochen ab und würde sich dann entscheiden. Da scheint ja der Weggang relativ klar zu sein, dass da im Herbst oder in der Winterpause irgendwas kommt oder sogar erst zum Ende der Saison.
Er muss ja auch erstmal jemanden finden, wo er unterkommt. Also das hat man ja schon ein paar Mal gesehen. Der Heller hat ja auch relativ hohe Ansprüche an sich selbst. Er will auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben und er will Stammspieler werden. Da sind nicht so viele Clubs, die in Frage kommen und ich glaube, im Moment gibt es auch noch genügend andere Spieler außer ihm auf dem Markt, wo man zuschlagen könnte. Also ich sehe ihn im Winter noch nicht weggehen. Wenn sich die Möglichkeit bietet, ist er mit Sicherheit weg. Aber ob er was findet, was zu seinen Ansprüchen passt, weil er auch in dem Interview direkt schon wieder gesagt hat, das Paket muss stimmen, warten wir mal ab.
Das Problem ist, er könnte auf jeden Fall gehen, weil jetzt sieht man ja, dass Steinhöfer ihm wahrscheinlich auch mittlerweile den Rang abläuft, aber auch aufgrund seiner variablen Einsatzfähigkeit. Und der ist ja jetzt immer auf der Bank und der Heller ja nicht mehr. Und da muss man halt sehen, natürlich könnte der Heller gehen. Also ich denke, er ist auf jeden Fall verzichtbar bei der Eintracht, aber wie ihr schon gesagt habt, wohin? Und wenn er zu einem Bundesliga-Verein will, da herrscht überall eigentlich genügend Potenzial, um bessere Spieler eigentlich als ihn zu stellen. Da kann ich mir höchstens irgendwie St. Pauli vorstellen, wo er vielleicht hinpassen würde, auch weil er halt relativ schnell ist, genauso wie es halt auch bei den Außen von St. Pauli der Fall ist. Da könnte er vielleicht auf die Bank wechseln, ja, von der Tribüne auf die Bank. Aber Stammspieler sehe ich in der ersten Liga gar nicht.
Ja, ich auch nicht. Du hattest nur irgendwas von Fening gelesen, das war glaube ich auch in dieser komischen Zeitung mit den 4 großen Buchstaben, Marvin.
Ja, die Sportblöd, ja, aber das ist ja nichts, das sind ja alte Gerüchte neu aufgewärmt halt, wo halt wieder die Wechselgerüchte angeheizt werden von Spielern, die potenziell unzufrieden sind bei ihren Vereinen. Da war halt Fenin einer der Kandidaten. Ich glaube, er hat ja in der letzten Zeit oder vor 2 Wochen, 3 Wochen schon mal ein Interview gegeben, was er selber auch da wieder dementiert hat. Im Endeffekt ist es ganz klar, er ist momentan nicht ganz zufrieden, hat kaum Einsatzzeit, brennt darauf, ist ja dementsprechend eigentlich auch fit, aber es ist halt schwierig, wenn du wirklich nur mit einer wirklichen Spitze spielst, auch wenn Skibbe das System vielleicht ein bisschen anders interpretieren würde, für ihn da reinzukommen. Und da muss man halt einfach sehen, da muss er auch selbst abwarten, aber ein vorzeitiger Wechsel für ihn würde ja auch keinen Sinn machen, oder? Also ich weiß nicht, wohin und warum.
Also das Problem beim Fenin ist auch erstens wohin und zweitens, er will sich ja auch verbessern, er will Stammspieler werden, da fällt mir jetzt so spontan auch nicht der Club ein, wo er unterkommen könnte, wo er sich wirklich verbessert und er hat ja auch das Problem, dass er ja auch von Verletzungen verfolgt wurde und da wirklich Pech hatte und sich nie wirklich mal auf Dauer präsentieren konnte. Ich meine, denken wir mal an die erste Saison, die er bei der Eintracht gespielt hat, da fängt er an, ganz furios mit 3 Toren in einem Spiel. Und dann kommt aber auch über Wochen und Monate nichts mehr. Also Fenin ist mit Sicherheit, ich will seine Leistung, weiß Gott, nicht schlecht reden. Das ist ein sehr guter Spieler. Und ich bin auch froh, dass wir ihn haben und würde mich auch freuen, wenn wir ihn halten. Aber dass der mal über eine ganze Runde oder eine ganze Saison einen Stammspieler und einen Stammplatz gehabt hat, seine Tore gemacht hat und wirklich Spiel für Spiel gezeigt hat, was er drauf hat, habe ich bei ihm noch nicht gesehen.
Wie gesagt, er hat es vor 1,5 Jahren als Vorbereiter für Liberopoulos ganz gut gemacht, als die beiden die einzigen Stürmer waren, die wir noch hatten. Das war da ganz gut gemacht, aber man muss auch wirklich sagen, ich finde ihn gut und ich mag ihn ja auch, aber ich finde es auch momentan ganz gut, dass er ja immer, er ist ja immer eine Option, die eingewechselt wird. Ich finde, das haben wir ja schon letztens auch besprochen, dass der Skibbe ein bisschen zu spät einwechselt, aber ich denke mal so für die 70. Minute, Fenin rein, finde ich immer eine ganz gute Sache. Und da bin ich auch eher jemand, der sagt, lieber Fenin in der 70. bringen als ein Amanatidis, ja, weil Fenin sich dann doch immer noch schneller ins Spiel einfügt aufgrund seiner Grundschnelligkeit und deswegen würde ich den auch eigentlich gar nicht abgeben. Ja? Also, aber natürlich für ihn, ich kann das verstehen, ist es halt auch wichtig, vielleicht mal dauerhaft zu spielen, auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, das Leben ist halt auch kein Wunschkonzert und bei der Eintracht verdient er bestimmt auch kein schlechtes Geld.
Also der Unterschied ist ja zwischen nicht abgeben und halten können. Ich meine, dass du ihn nicht unbedingt abgeben willst, weil du ihn ja doch mal als Auswechselspieler einsetzen kannst oder mal auch mal von Anfang an spielen lassen kannst in einem bestimmten Spiel oder irgendwas, das ist ja das eine, aber das wird ja sicherlich nicht sein Anspruch in dem Thema sein, dass er zwar gutes Geld verdient, aber dann halt nur 2-mal im Jahr eingewechselt wird. Von daher nicht abgeben, ja, halten können oder vielleicht dann auch aktiv halten wollen und ihm Perspektive bieten, sicher nicht eine andere Frage.
Ja gut, wenn ein gutes Angebot kommt, wird die Eintracht wahrscheinlich auch sich das überlegen müssen. Das ist ganz klar. Ja, weil du kannst auch nicht so viele gute Stürmer alle auf die Bank setzen, dauerhaft. Das kann ich schon verstehen. Man muss ihm da eine Perspektive bieten. Ich weiß halt auch nicht, wie es aussieht, weil der GK ist auch noch nicht so alt ist, dass du sagen kannst, okay, der ist eh in einem Jahr weg. Der hat sich bei uns wieder ganz gut eingespielt. Wenn es der Trend weiter so geht, dann wird er auch noch 2 Jahre vielleicht bei uns spielen. Ja? Und Amanatidis ist auch im Hintergrund, ist schwierig.
Also ich glaube, dass die Phase vom Gegners auch irgendwann wieder aufhören wird. Das wird hoffentlich noch lange anhalten, aber irgendwann wird es da auch wieder Schluss sein und dann werden auch ein Amanatidis und ein Fenin wieder reinkommen.
2014.
Ich glaube, da würde ich drauf hoffen, aber würde ich nicht drauf bauen. Ich glaube, dass der Fenin gar nicht so sehr mit dem Gegners in Konkurrenz steht. Ich glaube, dass dem sein Konkurrent viel mehr der Altintop ist, weil der Fenin auch ein typischer Spieler ist, der auch so ein bisschen, ja, so ein Mittelding zwischen offensivem Mittelfeld und Stürmer ist. Das ist kein klassischer Strafraumstürmer. Der kann genauso gut mal auf einer offensiven Mittelfeldposition spielen. Und ich glaube, da muss er einfach nur am Altintop vorbei. Und da würde ich sagen, das ist, wenn er sich reinhängt, gar nicht so schwer.
Müsste aber seine Flanken verbessern, halt dauerhaft. Ne? Das ist es halt. Ja, das ist halt genau die Sache. Das ist die Sache, die einen Altintop momentan im Spiel halt auszeichnet, dass er richtig gute Flanken schlägt, weil du merkst halt, dass er einen feinen Fuß hat. Also ganz ehrlich, der Altintop hätte auch einen besseren Abschluss, wird er auch nicht bei der Eintracht spielen. Ja, der hat einen richtig feinen Fuß, hat aber einen Abschluss wie ein Vollhorst. Ja, so ist es halt leider. Und dieser Fuß, der hilft uns, Tore zu erzielen, wenn der Gekas da steht. Und das muss der Fenin irgendwann adaptieren. Ob er das kann, weiß ich nicht. Aber das wäre die einzige Möglichkeit. Aber du hast natürlich recht, dass es über Altintop leichter geht als über Gekas gegenwärtig. Ne? Ja.
Jo. Schauen wir mal wieder ein bisschen in die Zukunft. Wir haben Freitagabend. Der nächste Spieltag steht unmittelbar bevor. Ich hoffe, wir haben alle auch schön brav an das Tippspiel gedacht. Nur mal so als Zwischenfrage.
Aber
Oh ja.
selbstverständlich.
Sehr schön. Ja, der VfL Wolfsburg steht vor der Tür. Wir haben ja auch den Herrn Skibbe dazu befragt. Der war jetzt auch nicht so, ja, die schießen mal 3-0 nach Hause, sondern mehr so, ja, spielen nicht optimal, aber sind halt schon keine schlechten. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich sehe es auch momentan eher mit gemischten Gefühlen. Wie ist da so eure Meinung dazu?
Also auf das, was das Gibbe zu so Themen sagt, kannst du ja eigentlich nichts geben. Ich meine, da könnten wir gegen den SV Nieder-Elbert spielen und er wird trotzdem noch sagen, ja, darf man jetzt nicht
Zu
zu hoch
unterschätzen, ne?
motiviert in das Spiel reingehen, die kann man nicht unterschätzen, die haben Top-Leute, bla bla bla. Also das macht er ja ganz gerne. Wolfsburg, glaube ich, wird uns spielerisch nicht gefährlich. Ich glaube, dass wir die da wirklich über das Spiel in den Griff kriegen können. Wovor ich bei Wolfsburg Angst habe, sind Standards. Was der Marvin, glaube ich, eben schon gesagt hat, hier Diego mit seinen Flanken, ja, ist nicht so die Stärke von unserer Abwehr.
Positiv ausgedrückt.
Das hat uns in St. Pauli schon überrascht. Und wie gesagt, der Diego, der ist für die Ecken zuständig. Da wird es immer wieder gefährlich werden, wenn von der Richtung was kommt. Was man halt ansonsten positiv sehen kann, ist, Wolfsburg ist auch noch keine 100% eingespielte Mannschaft. Da läuft es auch noch nicht ganz so. Ein Grafit und ein Dzeko treffen im Moment auch noch nicht so, wie sie könnten. Was uns ein bisschen negativ noch nachkommt, ist, dass der Benaglio wieder zurück im Team ist. Von daher, also ich bin relativ zuversichtlich, was das spielerische Element angeht. Die Standards, die machen aber auch mir Sorgen.
Also ich muss sagen, ich hab ein bisschen Angst. Also ich gehe dem, sehe dem Spiel relativ locker entgegen, weil selbst wenn wir verlieren, ist das jetzt auch kein Beinbruch, weil wir eigentlich eine ganz gute Serie hatten. Wobei die nächsten Spiele halt kommen, die werden auch alle nicht leicht. Vielleicht lieber nochmal gegen Wolfsburg punkten. Aber
Ja.
die Sache ist halt, es ist halt eigentlich auch so ein schlafender Tiger, ja. Also man muss schon sagen, das Offensivpotenzial von Wolfsburg ist grandios. Ja, ich meine, auch mit dem Zugewinn von Diego. Dann Dzeko, da brauchen wir nicht drüber reden. Grafit hat auch seine Stärken. Wir müssen eigentlich dahingehend das Spiel zerstören, so ähnlich wie St. Pauli das am Samstag gegen uns gemacht hat, letzten Samstag. Und wir müssen halt das über 90 Minuten durchbringen, weil wenn die erstmal ihr Spiel aufziehen, wird es für uns halt gefährlich. Und wie die Alex komplett richtig gesagt hat, wir müssen richtig gut, die Zuordnung muss richtig gut bei Ecken, bei Flanken halt, bei Freistößen einfach sein. Und da kann es nicht sein, dass die Leute freistehen, weil Dzeko ist halt auch ein sehr kopfballstarker Spieler. Da muss man drauf aufpassen. Das ist halt wirklich ein Weltklasse-Stürmer. Und da, wir müssen echt eine gute, kompakte Abwehr haben. Und wenn wir dann vorne vielleicht zwei, drei Chancen haben, dann macht der Gegner halt auch wieder eine. Ich sehe das Ganze ein bisschen eng. Es ist halt ein schlafender Tiger. Für mich ist es, ich kann einen Tipp geben, wir sowieso erst später ab. Aber ich will mich da gar nicht so festlegen. Kann auch sein, dass es nach hinten losgeht, wenn wir nicht hellwach hinten sind.
Habt ihr noch mal was gehört, ob der Sebi Jung jetzt soweit wieder fit ist und spielen kann am Samstag?
Ich habe gerade eben auf Twitter und auf Facebook gelesen, da hat er gerade gefragt, wer alles im Stadion am Wochenende sein wird und wie die Tipps der Fans sind. Ich hatte mal zurückgefragt, ob er wieder dabei ist. Ich habe nichts gelesen, aber ja, wenn er da schon so wieder fleißig am Schreiben ist mit seinen Fans, denke ich mal, dass er dabei sein wird.
Ich denke auch, das ist ein harter Hund, der wird sich da schon ein bisschen durchbeißen, denke ich mal.
Ja, aber ich denke, das ist eine wichtige Position. Und ansonsten haben wir dann auch wieder so eine leichte Lücke im Mittelfeld, wenn du dann einen Ochs nach hinten ziehen musst. Kannst zwar einen Steinhöfer oder einen Heller wunderbar auf der Position bringen, aber da fehlt halt dann so ein bisschen die Eingespieltheit auf der rechten Seite. Und links ist ja dann auch nicht immer so alles 100% gut. Also das fände ich dann für schnelle Konter problematisch, wenn wir da so einen Ausfall hätten.
Für schnelle Konter müsstest du da definitiv eher einen Heller bringen, ne? Weil der Steinhöfer ja nicht von seiner Schnelligkeit aus das Spiel machen kann. Definitiv dann Heller auf jeden Fall. Das wäre vielleicht sowieso auch eine Variante, wenn der Sebi Jung ausfällt, um halt auf Schnelligkeit zu setzen bei den Kontern, weil ich denke, wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen Raum bekommen, wenn Wolfsburg nach vorne spielt, weil die spielen zwar auch gut nach vorne, rücken aber auch nicht immer wieder schnell zurück und ist dann eine Chance, die wir dann vielleicht haben. im eigenen Stadion auf Konter spielen. Schauen wir mal.
Denkt ihr, es wird sonst noch irgendwelche Änderungen in der Aufstellung geben oder werden wir im Großen und Ganzen die gleiche Aufstellung sehen, wie wir sie jetzt auch gegen St. Pauli gesehen haben?
Also ich denke, dass wir im Endeffekt mit genau der gleichen Aufstellung spielen. Wenn Sebastian Jung fit sein wird, dann werden wir mit genau der gleichen Aufstellung spielen. Ich habe immer so überlegt mit Kaio, aber ich meine, er hat mir jetzt, mich ja Lügen gestraft mit seinem Tatendrang, jetzt innerhalb von einer Woche 2 Tore zu machen, ja, was ja schon ein unglaublich toller Wert für ihn ist. Ja. Würde ich ihn auch drin lassen. Vielleicht bildet er einen ganz guten Gegenpart zu Diego. Aber ansonsten würde ich komplett gleiche Aufstellung bilden.
Ja, ich würd's auch so lassen. Wir müssen die Aufstellung in den nächsten Wochen garantiert nochmal ändern. Wir haben hinten 3 gelb gesperrte Verteidiger plus einen leicht angeschlagenen Verteidiger. Habe ich gerade gesagt, gelb gesperrte?
Ja.
Ja, die gelb.
Ich meinte gelb gefährdete. Nein, gelb sperrengefährdete meine ich. Also was ich eigentlich sagen will, Zavelas, Russ und Franz, alle 4 gelbe Karten. Da müssen wir sowieso demnächst ran. Ja, der Sebi ist angeschlagen. Also ich würde mich freuen, wenn er dabei ist und ich würde auf jeden Fall so aufstellen, wie wir gegen St. Pauli gespielt haben.
Okay. Machen wir die Tipprunde. Die Dame darf anfangen.
2-0 zu Hause.
Okay. Marvin?
Ich sage ein 2-1 wird's. Das ist immer das schöne Standardergebnis, aber ein 2-1 klingt für mich ganz glaubwürdig.
Ich sag 1-0.
Mhm, okay. Dreckiges Tor in der 90. Minute.
Ja, also frühes Tor wahrscheinlich in der Konstellation nicht. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass wir es schaffen würden, ein frühes Tor über die 90 Minuten irgendwie durchzumogeln. Also da, ich gehe auf jeden Fall von einem knappen Sieg aus, also keinen klaren Sieg. Tendenziell
wobei
wahrscheinlich
das möglich
eher,
wäre.
Was möglich wäre.
Wobei das möglich wäre, wenn wir ein frühes Tor erzielen würden. Ne? Wenn wir ein frühes Tor machen würden, und die müssen dann die Räume aufmachen, weil ganz ehrlich, der Knackpunkt bei denen ist ja deren mangelndes Abwehrverhalten. Die haben ja auch allein, dass Friedrich halt fehlt, die Sicherheit in der Abwehr auch nicht gefunden. Basali haut auch mal wieder ganz gerne den einen oder anderen Fehler rein. Ich weiß nicht, ob Madlung spielt. Wenn er spielt, ist er auch nicht unbedingt der Stabilisator da hinten. Kjær spielt momentan auch nicht wirklich sicher. Also in der Abwehr ist auf jeden Fall was zu reißen. Und selbst Benaglio, der momentan auch keine tolle Form hat, also der konnte die Form, die er in der letzten Zeit hatte, auch nicht konservieren, in diese Saison bringen. Hinten ist was möglich. Wir müssen halt aufpassen, dass bei uns hinten nichts möglich ist.
Ja, und da sehe ich halt eben die Schwierigkeit dabei.
Ja.
Wir haben die zweitbeste Verteidigung der Liga. Also ganz so schlecht scheinen wir da zu sein.
Ja, aber
und
das
zumal
mal jemand
wäre ja auch noch
erklären.
Sympathieträger Oka Nikolov drin haben hinten. Habt ihr aktuelle Sportstudio gesehen? Fällt mir gerade wieder so ein, wo er letzte Woche
Ich hatte es war. Verdrängt. Ich hatte es verdrängt.
Also außer dem Poschmann fand ich das wirklich einen sehr geilen Auftritt. Also der Nikolov war extrem sympathisch. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Also der ist richtig, richtig sympathisch und nett rübergekommen. Ich war begeistert.
Ja, der hat die Inkompetenz aber vom Poschmann noch mehr zum Vorschein gebracht, ne? Als der Poschmann ein kleiner Fanboy von Mainz, aber die Mainzer stehen doch oben. Ja, Nikolov, warten Sie mal die Saison ab, da werden wir sehen, wie es läuft. Und so genauso ist es halt auch. Aber die Mainzer, weißt du, der Poschmann hat überhaupt keine Ahnung vom Fußball anscheinend, hat in den ganzen 100 Jahren, die er schon lebt und Fußball moderiert, nichts gelernt. Und es geht immer noch ab, gut, wahrscheinlich wirklich, weil ZDF ja in Mainz ist und da müssen die ganzen Meinzelmännchen-Fans sein, aber Nikolov hat einen super Auftritt gemacht, selbst beim Torwandschießen war er noch relativ souverän. Super, hat mir gefallen.
Also was ich am Anfang auch schon so geil fand, war, wie er reinkam und der Poschmann dann irgendwie anfing, ihn zu dissen. Also meiner Meinung nach kam das so ein bisschen als Diss rüber, wo er gesagt hat, ach, sie wohnen hier im Nachbarort und sind seit zig Jahren bei der Eintracht und sie sind noch nie hier gewesen. Sie gehen ja nicht so gerne in die Presse. Und wo der Nikolov sich nur ganz ruhig hinsetzt und dann sagt, ne, ich wurde ja noch nie eingeladen.
Ja,
das war schon sehr genial.
Wie kann ich denn als Moderator mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, sie mögen ja die Presse nicht und sie sind ja immer so ein Zurückhaltender und sie sind ja auch noch nie hier gewesen, wenn ich ihn vorher noch nie eingeladen hatte. Also da fing für mich das ganze Desaster von dem Interview schon an.
Ja, aber so manche Überleitungen fand ich von dem auch katastrophal. Was war das eine von wegen? Ja, Frankfurt, die Bankenstadt, mit der Bank kennen Sie sich ja aus, da haben Sie ja auch lange genug gesessen. Also, hallo, wer schreibt denn so ein Drehbuch, bitteschön?
Ja, aber auch, als dann über die Leistung halt von ihm gesprochen wurde, so nach Motto, dass er halt immer mal wieder reinkam, aber man muss auch sagen, dass er sich halt im Training halt auch wieder rangespielt hat. Und das sind so Sachen, die halt auch überhaupt nicht Erwähnung finden, wie als hätten wir sonst keinen Torwart und würden ihn reinstellen. Da muss man auch sagen, okay, der Nikolov hat sich dann durchgesetzt gegen den Fährmann, zack, aus, Ende. Und das auch, dass der Porsche mal dann hier anfängt, von wegen, ja, in Frankfurt, da liegt doch das Geld auf der Straße und so, ja, was ist denn hier los? Ja, ich meine, tut mir leid, jeder Verein hat finanziell damit zu kämpfen und kaum Vereine bekommen 100 Millionen Sponsoren, bis auf die Bayern. Ja, und es ist halt immer schwierig, auch ob du jetzt in Frankfurt wohnst oder ob du in Stuttgart wohnst, immer schwierig mit den Sponsoren. Ja, tut mir leid, aber dann halt alles auf die Bankmetropole zu schieben, das ist halt auch wieder, es ist halt wieder Poschmann.
Qualitätsjournalismus.
Ja, in so Momenten, als ich das gesehen habe, ich habe mich echt gefreut zu hören, dass er im aktuellen Sportstudio ist, dass er A gekommen ist, dass er eingeladen wurde und dass er auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, weil er die sich wirklich in den letzten Wochen verdient hat, meiner Meinung nach. Aber als ich das gesehen habe, da war mir völlig klar, warum man nach 20 Jahren Fußballerkarriere sagt, nee, danke, ich brauche die Presse nicht und so Auftritte möchte ich eigentlich nur selten haben. Und warum
Ja.
sich Dorca da so ein bisschen zurückzieht.
Kann ich
Ist auch
absolut
okay so.
verstehen.
Er ist halt auch eher der ruhige Typ, der jetzt nicht unbedingt große Sprüche lässt. Ich meine, man kann da auch einen ganz anderen hinstellen. Wenn man ja jemanden wie, keine Ahnung, wie Amanatidis da reinstellt ins aktuelle Sportstudio, dann schreiben wieder 10 Zeitungen darüber. Dann ist in Griechenland die Hölle los, ja, und dann wird der Trainer entmachtet und so weiter und so fort, ja, und dann fängt die Bankenkrise in Griechenland wieder neu an, ja, aber sowas will man halt auch nicht und das ist auch für die Eintracht nicht unbedingt förderlich. Also insofern ist es schon nicht schlecht. Aber der Bruchhagen gibt sich ja da auch nicht die Ehre. Hat anscheinend auch seine Gründe.
Der weiß auch ganz genau, was da auf ihn zukommt, und er wird sich auch sagen, ähnlich wie es der Oga die ganze Zeit gemacht hat, nee, brauche ich nicht unbedingt, also.
Und der Skipper
Kann ich
geht
ja.
noch früh genug dahin, wenn wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Und dann ist die Sache ja. Dann
Und
haben wir wieder
Meister
einen fitten
geworden sind.
Trainerplan. Das kommt
Also
dazu, ja.
ich fand's gut, einen Ocker hinzuschicken. Absoluter
Ja.
Sympathieträger. Bis jetzt, ich mochte ihn immer sehr und ich war auch immer derjenige, der gesagt hat, wenn es um die Torwartfrage ging, auf jeden Fall einen Ocker rein. Aber seit letztem Wochenende ist er auch noch zu meinem absoluten Sympathieträger Nummer 1 geworden. Fand ich echt geil.
Alex, willst du dich nicht mal da für den Moderatorenjob bewerben?
Du meinst statt Poschmann?
Ja.
Nee, ich warte darauf, dass ich ein Angebot für meine eigene Sendung bekomme. Der Stil vom aktuellen Sportstudio, das ist nicht so mein Ding.
So oldschool wäre das, ne? Du willst was Peppiges, ne? Ja.
Du willst doch
Ja,
nur nicht
ich
beim
glaube schon.
Torwartschießen verlieren, das ist alles.
Da müssen die ja noch mitmachen. Also du musst ja noch nicht mal beim Torwartschießen irgendwelche Kompetenz an den Tag legen im aktuellen Sportstudio.
Hast du ja gemerkt, waren ja auch irgendwelche Fans da mittlerweile, ne?
Aber
Ja.
ich will es gar nicht mal so schlecht reden. Was das Heimspiel so in der letzten Zeit macht, das geht auch auf keine Kuhhaut mehr. Letzte Woche war der Altintop da, das war auch unmöglich.
Das habe
Da
ich so nicht gesehen.
haben sie vom Altintop haben sie die ganzen Szenen rausgesucht, egal ob Nationalmannschaft oder bei der Eintracht, von allen Toren, die er vorbeigesammelt hat oder die er hätte machen können. 2 Sekunden später schneiden sie ein Video rein, von allen Toren, wo der Gegners getroffen hat und fragen dann den Altintop, der ja nun mal als Gast da war, warum es denn bei der Eintracht so gut läuft, seit sie das System Gekas spielt, ob er nicht froh ist, hinterm Gekas spielen zu dürfen. Und im Prinzip hat sich alles nur darum gedreht, wie scheiße er doch im Moment sich vorm Tor anstellt und wie gut der Gekas ist. Also da hätte ich auch schon ausflippen können, aber es ist halt nicht alles so begnadete Journalisten, wie wir das sind.
Ja, das
Die
scheint
machen
mir auch
schon
so.
viel, treiben schon viel Unfug mit den GZ-Gebühren, ne? Aber gut.
Leider Gottes.
Ist ja. Ja,
Ein Thema haben wir noch
naja.
auf der Liste. Thema DFB-Pokal. Das Achtelfinale ist ausgelost. Austragungstermin ist, glaube ich, 21., 22. Dezember. Habe ich das
Für uns
richtig im Kopf? Ja.
22. 22. für uns. Ja,
Steht schon
20:30 Uhr,
fest?
ne? Ja, ich
Ich
glaube, ich habe es
meine
gehört.
ja.
22.
22.12.20.30 Uhr gegen die Alemannia Aachen. Wir fahren auf den Tivoli.
Was sagst du?
Wunschlos oder eher nicht?
Auch wunschlos ist es bei mir nie, weil ich ganz gern zu Hause gespielt hätte. Wie habe ich ja davor schon gesagt, so gegen Duisburg oder auch gegen die Alemannia. Aber ist ein Gegner, den man nicht. Daher, man muss ihn eigentlich schlagen. Das ist das Problem. Das ist ein Zweitligist, die sind nicht so gut in der zweiten Liga, dass man sagen könnte, okay, da müssen wir jetzt komplett Respekt haben. Müssen halt aufpassen, weil der Tivoli irgendwie schon ein Hexenkessel ist. Aber eigentlich müssen wir da schon weiterkommen.
Müssen wir auf jeden Fall. Wir haben letztes Jahr ganz gut gespielt und müssen das Gleiche dieses Jahr nochmal machen. Müssen dann nur aufpassen, dass wir keine 4 Gegentreffer kassieren. Und ansonsten bin ich da ganz guter Dinge.
Das war auch ein kurioses Spiel letztes Jahr.
Ja, war eigentlich ein sehr geiles Spiel und auf einmal wurde es dann nochmal eng. Das darf dieses Jahr nicht passieren. Das können wir daheim, können wir das nochmal glatt bügeln, aber ja, das Spiel in Aachen, das hätte eine ganz andere Wende nehmen können.
Ich habe das alles nur im Radio verfolgt. Was denkst du, welchen Angstschweiß mir da runtergelaufen ist? Das war ja grausam. Und nein, jetzt Elfmeter. Oh. Grausam, naja gut.
Ja, das sind so die Dinge, die sollte man sich nicht während im Auto fahren oder sowas anhören. Also mein Wunschlos wäre ja eigentlich die Tusco gewesen, aber dann kam dann auch relativ schnell danach dann eigentlich die Alemannia, also von daher bin ich damit eigentlich auch relativ zufrieden. Klar, Heimspiel ist immer schöner, aber so ist es, glaube ich, ein machbarer Gegner, können wir nochmal eine Runde mitnehmen, kriegen wir nochmal ein bisschen Geld und dann kommen die interessanten Gegner.
Ja. Denke ich auch. Aber das Gute ist, die Bayern schalten jetzt schon ein paar gute Teams für uns aus. Erst haben sie Bremen rausgekegelt, jetzt haben sie den VfB Stuttgart vor der Nase. Ja, das ist ja auch kein Alltagsfliege. Also die können schon mal die schönen ganzen Gegner eliminieren und wir treffen dann im Finale vielleicht auf die Bayern in Berlin und revanchieren uns für das letztmalig verloren gegangene Finale und hauen sie dann richtig weg.
Also das würde ich schon nicht unterschreiben, dass das so gut für uns ist. Also die Bayern, wenn wir auf sie im Finale treffen, dann müssen die noch ein bisschen Gas geben in der Liga und an ein paar Vereinen mal vorbeiziehen, damit die ihren Champions-League-Platz für nächstes Jahr sicher haben. Ansonsten ist nämlich unser Weg über den DFB-Pokal ins internationale Geschäft auch relativ schnell beendet. Dann müssen wir im Finale gewinnen.
Ich will sowieso im Finale gewinnen. Ich will auch gar nicht verlieren. Das sehe ich auch gar nicht ein. Ja, wenn wir ins Finale kommen, wird auch diesmal auf jeden Fall gewonnen. Weil, ganz ehrlich, für den UEFA Cup, das haben wir ja doch letztens schon mal angesprochen, kannst du ja sowieso nicht so viel kaufen. Ja? Ich meine, das lukrativ ist es auch nicht so wirklich. Und dann müssen wir, es geht eher dann um Ruhm und Ehre.
Ja, und für Ruhm und Ehre kriegst du ja nicht immer Waschbrot. Also von daher.
aber so ein schöner Pokal wird sich schon mal wieder ganz gut bei uns machen. Oder seht ihr das nicht so?
Ja, auf jeden Fall.
Da würde mal wieder Zeit werden.
In den Vitrinen im Museum ist jede Menge Platz, da kannst du noch so 2 bis 20 reinstellen. Also das fände ich schon sehr hübsch.
Ist noch Potenzial da.
Ja. Bei dir ist noch Potenzial für ein ordentliches Mikro, das verschwindet nämlich gerade mal wieder so ein bisschen.
Jetzt wieder besser, ich halte jetzt mal ganz nah dran.
Ja, meine Themenliste ist erschöpft. Wie sieht eure aus?
Vollends erschöpft.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in ein hoffentlich angenehmes Fußballwochenende. Legen allen nochmal herzlichst das Video ans Herz, wer es noch nicht gesehen hat. Jetzt sind wir hier fertig, jetzt könnt ihr euch das Video anschauen und ansonsten in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.